Herzlich willkommen zu Episode 31 von Rennsandale, dem Podcast fürs gesunde Laufen. Ich habe mich schon öfter gefragt, kann ich eigentlich aus den Daten, die meine Uhr aufzeichnet, herauslesen, dass ich gesund laufe? Kann ich da irgendwie erkennen, dass eine Überlastung droht? All diese Fragen konnte ich mir bisher nicht so richtig beantworten und deshalb habe ich mir heute zwei Experten eingeladen, und zwar die Macher von Runalyze. Das sind Hannes und Michael, die dieses Portal, dieses Laufauswertungsportal programmieren und uns gleich auch nochmal genauer erklären, was Runalyze im Detail auch alles ist und kann. Bevor wir zum Interview kommen, machen wir ganz kurz die Rubrik Aktuelles.
Rennsandale aktuell.
Bisher habe ich ja immer behauptet, dass der Rennsandale-Podcast der weltweit größte und wichtigste Podcast zum natürlichen Laufen, Natural Running, ist. Und ist natürlich auch nicht falsch, aber ich habe jetzt entdeckt, es gibt tatsächlich noch einen Podcast, der sich so ein bisschen mit Natural Running beschäftigt, auch wenn der Schwerpunkt ein wenig anders liegt, und der heißt barfuß.ch beziehungsweise barfußschweiz.ch, so ist es richtig, barfußschweiz.ch. Dort steht nicht unbedingt das Barfußlaufen im absoluten Fokus, sondern auch eher das Barfußleben, Barfußgehen, aber eben auch mit gewissen Aspekten zum Barfußlaufen. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da auch nochmal reinhören. Da gibt es auch einen Podcast für Anfänger, der Einstieg ins Barfußlaufen quasi. Ja. Zweite Sache, gute Neuigkeiten, denn ich bin nun endlich bei Spotify zu finden, allerdings bis auf zwei Episoden, die aus irgendeinem Grund da nicht landen, ich weiß nicht warum, und ich bin bei Google Music zu finden mit Rennsandale und ich bin auch bei Stitcher zu finden, das heißt, wenn ihr mich über irgendwelche Portale suchen wollt und weil ihr die App schon sowieso benutzt, auch player.fm habe ich jetzt realisiert, sodass ich da zu finden bin. Und ihr gar keinen Podcast-Client in dem Sinne mehr braucht. Ja, das soll es auch schon gewesen sein zu Rennsandale aktuell. Und wir gehen jetzt zum Interview mit Hannes und Michael.
Interview.
Heute habe ich zwei Interviewgäste zu Gast, den Hannes und Michael. Beide arbeiten an Runalyze, einem Portal, in dem man seine Läufe analysieren kann. Und freue mich sehr, dass es zum ersten Mal zwei Gäste gleichzeitig sind. Hallo Hannes.
Hi.
Hallo Michael.
Moin.
Ja, das ist schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir ein bisschen zu quatschen und mir ein paar Sachen zu erklären. Bevor wir aber zu Runalyze kommen, würde ich vielleicht ganz gern erstmal so ein bisschen euch kennenlernen. Hannes, kannst du mal ein paar Minuten erzählen, wer ist denn der Laufhannes?
Der Laufhannes ist 29 Jahre alt, wohnt in Kaiserslautern, kommt ursprünglich aus der Nähe von Kiel, läuft jetzt seit 13 Jahren Strecken von 50 Meter bis Ultramarathon. Bin im letzten Ultra, ist jetzt schon 3 Jahre her, war jetzt heute zum Beispiel bei Hallenmeisterschaften über 50 Meter am Start, hab eine 10 Kilometer Bestzeit von 33:32 und ja, liebe das Laufen und hab vor vielen, vielen Jahren angefangen, zur Laufdatenauswertung. Erst mit Excel, war damals noch nicht so richtig zufrieden, habe daraus dann Runalyze gestartet und beschäftige mich eben viel mit der Auswertung von Laufdaten, mit den ganzen Statistiken.
Prima, und das passt ja auch so ein bisschen zu deinem Beruf, denn du bist nicht Landwirt, sondern...
Richtig, ich habe Mathe studiert und bin quasi Statistiker.
Ah ja, okay, das passt auf jeden Fall gut zur statistischen Auswertung. Michael.
Ja, ich bin 26, noch ein paar Jahre jünger als Hannes, der Jungspund. Komme aus Kiel, war zwischenzeitlich mal jetzt 8 Monate in Hamburg, bin aber wieder mit meiner Freundin jetzt zurückgezogen, auch deshalb, weil jetzt der Nachwuchs da ist. Und ja, vom Beruf her bin ich Informatiker. Das passt auch ganz gut zu Runalyze. Ich mache so meistens die technische Seite, Hannes die analytische Seite mit ganzen Zahlen und Fakten und wenn es ins Programmiertechnisch ist er auch der Meister eher, sag ich mal. Und ja, lauftechnisch laufe ich, glaube ich, jetzt auch seit knapp 10 Jahren oder fast genau seit 10 Jahren. So, ja, Bestzeit bei 10 Kilometern liegt bei 35,13. Zugegeben, in den letzten Jahren wurde es immer langsamer. Irgendwie habe ich das Training so ein bisschen vernachlässigt. Gefühlt auch wegen Runalyze, aber ja, mittlerweile aktuelle Zeit liegt eher so bei 38,20, also schon ein kleiner Rückschritt. Aber das will ich dieses Jahr auch dann wieder ändern. Und ja, ich mache so hauptsächlich, sag ich mal, die Serverseite tatsächlich bei Runalyze und alles, was Schnittstellen angeht, da bin ich so der Ansprechpartner und am Machen und Tun. Und ja, bin dann irgendwann zum Projekt Runalyze dazugestoßen, nachdem Hannes das noch damals auf einer Seite entwickelt hat und ich dann irgendwann, wir wissen gar nicht mehr, wie wir zueinander gekommen sind, das haben wir uns schon beim letzten Mal gefragt. Und ich glaube, wir haben irgendwann mal eine Mail geschrieben. Wir kennen uns tatsächlich auch indirekt durch Kiel. Wir haben tatsächlich, als wir beide noch in Kiel gewohnt haben, kannten wir uns beide noch nicht. Nur indirekt habe ich ihn tatsächlich einmal bei einem Lauf gesehen. Da war er, glaube ich, Erster oder so. Bin mir gar nicht ganz sicher. Den Lauf gibt es auch heutzutage nicht mehr. Und ja.
Wahrscheinlich nur erst in der Altersklasse damals.
Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo der Lauf war. Jo.
Ja, ich bin Axel, 44 Jahre alt. Meine Bestzeit über 10 Kilometer liegt bei 48 Minuten, also weit von dem entfernt, was ihr bisher zustande gebracht habt. Und ich bin auch noch nie mehr als, weiß nicht, 23 Kilometer am Stück gelaufen. Und es liegt ja auch so ein bisschen in meiner Biografie, dass ich noch sehr unerfahren bin, weil ich ja auch erst mit 40 angefangen habe zu laufen und mir da auch dann einige Überlastungsverletzungen ja dazugezogen habe. Und das zu vermeiden ist sozusagen seit letztem Jahr mein intensives Ziel, keine neuen Verletzungen und die alten möglichst loswerden. Und da habe ich auch im Podcast schon mal erwähnt, dass ich eigentlich ganz gerne mal prüfen würde, ob mein Eindruck, dass ich mit Barfußlaufen, also wirklich Barfußlaufen ist nackte Füße, dass ich mit Barfußlaufen einen besseren Laufstil habe, als wenn ich eben Schuhe anhab oder Sandalen. Und ich kann das bisher nur mit Daten belegen, dass ich eben immer eine recht hohe Schrittfrequenz habe, wenn ich barfuß laufe, die so bei 180 oder mehr Schritten die Minute liegt. Und das ist natürlich, dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, wie genau ist das denn? Das misst meine Uhr. Ich habe eine Garmin Forerunner 235 und die misst eben die Schrittfrequenz. Und ja, ich wusste nicht so genau, dieser Wert, der da rauskommt, wie genau ist der eigentlich? Und habe mich dann mal ein bisschen auf die Suche gemacht und aber auch nicht so richtig viel Informationen gefunden. Es gibt da diese Seite, die bei euch auch schon mal zitiert wird, Fjällrunner, und die hat da auch Informationen zu dargestellt. Aber das war so der Ausgangspunkt, weshalb ich Kontakt zu euch aufgenommen habe. Aber ich glaube, einen Schritt muss ich noch zurückgehen, denn die Hörer wissen vielleicht gar nicht, was Runalyze ist. Und das heißt, ich würde diese Frage mal zuerst stellen. Könnt ihr mal kurz erklären, was Runalyze ist?
Runalyze ist eine Plattform zur Auswertung der Trainingsdaten, in erster Linie Laufdaten. Das Standardprozedere ist, dass man die Daten von der Uhr, wenn es zum Beispiel eine Garmin-Uhr ist, können wir die automatisch von den Garmin-Servern importieren. Man kann sich die einzelnen Aktivitäten im Detail anschauen, wie man es auch bei Garmin Connect zum Beispiel kann. Und viele weitere Statistiken über den Zeitverlauf, die Wochen, Kilometer, eine Trendanalyse, wie sich jetzt bestimmte Werte, zum Beispiel die Schrittfrequenz im Zeitverlauf geändert haben. Und noch vieles, vieles mehr in die Richtung. Also ein klassisches Portal zur Auswertung der Trainingsdaten.
Und das bekannteste Auswertungsportal ist sicherlich Strava, oder? Das ist der inzwischen recht große Konkurrent. Wodurch unterscheidet sich Runalyze von Strava? Was würdest du sagen?
Strava ist, ich sag mal, in erster Linie für Radfahrer gedacht gewesen und hat einen sehr großen Fokus auf die Community. Ist quasi wie ein Facebook für Sportler. Also da geht es mehr darum, dass man besonders viele Daumen hoch bekommt und dass man lustige Titel für die Trainingseinheiten angibt.
Genau.
Und weniger darum, das Training irgendwie ernsthaft zu analysieren. Bei Runalyze gibt es bisher keine Community-Funktion. Also man erhält oder kann keine Kommentare von Freunden oder ähnliches zu den einzelnen Aktivitäten erhalten, sondern man hat die Daten in erster Linie für sich selbst und hat einen viel, viel stärkeren Fokus auf der wirklichen Trainingsanalyse. Wir importieren zum Beispiel von den Garmin-Dateien nahezu alle Daten, die in der Datei auch drinstecken, was die Uhr zum Beispiel unterwegs anzeigt. Das ist innerhalb der ersten Minuten ist so ein kleiner Performance-Indikator, wie man gerade drauf ist. Das ist ein Beispiel für einen Wert, den wir importieren. Es wird am Ende des Trainings ein Trainingseffekt angezeigt, eine empfohlene Erholungsdauer und vieles, vieles mehr. Und all das importieren wir und die Werte lassen sich entsprechend bei uns auswerten.
Also ich benutze Runalyze auch schon, weiß nicht, 2 Jahre vielleicht. Insbesondere seitdem der Import über Garmin möglich ist. Ich meine, das wäre Mitte letzten Jahres gewesen.
Ja, ich glaube fast Anfang letzten Jahres, ich glaube März oder April letzten Jahres war das, ne?
Okay, also seitdem natürlich intensiver, weil es einfacher geworden ist, die Daten aktuell zu halten. Und da könnte jetzt aber ja doch die Frage aufkommen, Garmin Connect beispielsweise, was ich jetzt kenne, ich kenne die Polarseite, kenne ich nicht. Garmin Connect bietet mir ja auch Charts beispielsweise. Also ich sehe eben die Kurven zu meiner Schrittfrequenz oder ich sehe zu meiner Herzfrequenz oder ich kann auch die Herzfrequenz und die Pace in eine Kurve legen, dass ich sehe, okay, bei der Pace habe ich eben die und die Herzfrequenz gehabt. Wodurch unterscheidet sich jetzt, wenn ihr die Daten importiert, wodurch unterscheidet sich jetzt Runalyze dann nochmal von einem Garmin Connect? Also warum sollte ich Runalyze trotzdem nutzen?
Also ja, Garmin Connect zeigt dir grundsätzlich die ganzen Charts an, also zeigt dir tatsächlich auch alles an, was je Aktivität an Werten in die Datei geschrieben wird. Also auch von Drittherstellern wie von Stride oder Runscribe quasi auch. Je nachdem, es gibt ja diese IQ Connect-Felder, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber es ist dann damit keine Langzeitanalyse möglich, weil es werden beispielsweise nicht Durchschnittswerte gespeichert, sodass man sich da irgendwelche Charts, eine historische Analyse anzeigen lassen könnte. Man kann je Aktivität sich das anzeigen lassen, aber meistens nicht mehr mit diesen Daten anfangen.
Das heißt, ich kann mir eben bei Garmin Connect kann ich mir meinen Lauf angucken, den ich gemacht habe, aber ich kann ihn eben nicht mit den Läufen der letzten 6 Monate irgendwie vergleichen. Das meinst du?
Jedenfalls, genau, wenn es um die expliziteren Daten geht, die beispielsweise von anderen Geräten aufgezeichnet werden. Klar, Distanz, Zeit, Herzfrequenz, so diese Standardwerte kann man auch dort sie anzeigen lassen, aber alles, was darüber hinausgeht, da gibt es jedenfalls, soweit ich weiß, nichts bei Garmin Connect.
Ist auch mein Eindruck, also genau. Wenn ich jetzt Garmin Connect verwende, dann habe ich den Vorteil vielleicht nicht ganz so, aber es gibt ja zwischen euch und einem Garmin Connect oder Strava auch noch einen anderen Unterschied, also außer einem technischen Unterschied. Und das ist ja ein Punkt, der auch, denke ich mal, durch die Datenschutzgrundverordnung, die da zwangsweise in Kraft getreten ist, auch vielen Leuten vielleicht im letzten Jahr, im Mai, dann nochmal deutlich bewusst geworden ist, dass nämlich nichts im Leben wirklich kostenlos ist, sondern dass kostenlose Plattformen wie Strava eben mit den Daten auch was tun. Und deshalb stelle ich einfach die Frage bei euch auch mal, die Daten, die ich bei euch habe, wie wertet ihr die aus und wie nutzt ihr diese Daten?
Also wir selbst werten die Daten quasi gar nicht aus. Also natürlich werden sie erstens nicht weiterverkauft, das wäre nicht legal. wir haben auch daran kein Interesse, irgendwie Daten zu verkaufen, weil das ist, nein, die Daten gehören den Nutzern am Ende des Tages und das ist uns wichtig und das ist auch dank der DSGVO ja gut geregelt und Strava tut es ja auch quasi nicht. Ja, also die Daten gehören dem Nutzer am Ende des Tages. Ja, wir sind kostenlos, das stimmt. Aktuell kriegen wir immer, sag ich mal, finanzielle Unterstützung von den Nutzern und irgendwann, wir hoffen quasi noch dieses Jahr, wird es auch Modelle geben, wo man was monatlich bezahlen kann, weil am Ende des Tages stecken wir sehr viel Arbeit da rein, also sehr, sehr viel Arbeit. Es ist eigentlich schon mehr als ein Vollzeitjob und irgendwo muss sich das Ganze auch am Ende finanzieren. Die Kosten steigen auch bei uns, das merken wir monatlich. Alleine Wetterdaten werden immer teurer aktuell, je nachdem wie viele Aktivitäten halt so monatlich reinkommen. Und die Kosten müssen natürlich auf jeden Fall gedeckt werden. Uns macht das alles extrem viel Spaß, also deshalb werden wir dieses Projekt auf jeden Fall nie beenden wollen. Aber es muss natürlich auch Zeit, Nutzen, Kosten müssen irgendwie alles gedeckt sein und ein bisschen Privatleben muss am Ende noch üblich bleiben, ne?
Absolut. Aber was ich interessant finde, ich habe das auch in dem anderen Podcast, in dem ihr schon mal ein Interview gegeben habt, nämlich im Running Podcast, das war die Nummer 37, da habt ihr schon mal auch ein Interview dem Thomas Müller gegeben, verlinke ich natürlich auch. Und da habt ihr auch schon gesagt, dass ihr die Daten im Prinzip nicht verkauft und dass die Daten im Prinzip dem Nutzer gehören. Und das finde ich schon nochmal einen bemerkenswerten Aspekt eben, weil eben normalerweise man ja doch davon ausgehen muss, dass Daten weiter genutzt werden und bei Strava beispielsweise werden die Daten ja auch weiter genutzt. Die verkaufen jetzt vielleicht nicht unbedingt die Axel Schemberg Daten da irgendwie, aber sie verkaufen zumindestens die Daten, wo sind Leute wie schnell unterwegs gewesen und was sind beliebte Laufstrecken und beliebte Fahrradstrecken und so weiter. Also das ist sicherlich jetzt nicht auf eine Person herunterzubrechen, aber selbst also in der Richtung, das ist ja auch ein Geschäftsmodell von Strava, soweit ich das verstanden habe.
Ja, ich glaube, es geht ja bei denen um Städteplanung tatsächlich. Die verkaufen, glaube ich, die Daten an teilweise Städte, damit die eben besser Radwege ausbauen können oder sagen können, hier und da macht da mal was oder das sind sehr beliebte Wege. Das interessiert, glaube ich, einige Städte schon sehr. Ich glaube, in Deutschland werden die Daten auf jeden Fall nicht genutzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt ja auch diese Heatmap bei Strava, wo die alle Daten übereinander gelegt von allen Nutzern sieht. Für sich selbst finde ich das ein schönes Gimmick. Das bieten wir quasi pro Nutzer durch diese Poster an, die man sich bei uns erstellen kann. Aber das generell zu veröffentlichen, ja, ist zwar auch schön zu sehen am Ende des Tages, aber datenschutztechnisch ist es wahrscheinlich nicht so schön für einige.
Also ich finde halt wichtig, dass es gar nicht euer Ziel ist, die Daten zu vermarkten. Das ist ja, also viele Dienste werden ja im Internet angeboten, um die Daten zu vermarkten. Ansonsten aus gar keinem Grund eigentlich. Okay, ich möchte mal wegkommen von diesem Datenthema. Vielleicht Leute, die sich intensiver mit Trainings beschäftigen, die kennen wahrscheinlich ein Alternativprodukt und ich vermute, das ist euer größter Konkurrent oder wie ich das hoffe, ich sage das richtig, das ist Training Peaks. Ist das so, dass ihr das als Konkurrenzprodukt empfinden würdet?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall in dieselbe Richtung, Datenanalyse und die haben auf jeden Fall noch ein paar mehr Funktionen, die wir natürlich auch irgendwann nachreichen wollen. Und ja, Trainingspeaks passt schon als Vergleich.
Ja, Also wer TrainingsPeaks kennt, der weiß dann zumindest, und Runalyze noch nicht kennt, der weiß auf jeden Fall dann schon mal, worüber wir reden. Und der Unterschied bei TrainingsPeaks ist ja, dass man dort eine nicht unerhebliche monatliche Gebühr hat. Ich glaube, die liegt so bei etwa $10. Um die Daten dort analysieren zu können. Und ich habe nur mal aus anderen Interviews mitgenommen, dass das eben eine sehr gute Plattform für Trainer ist. Also wenn man eben Trainer ist und verschiedene Athleten hat und so weiter, dann kann man diese Athleten damit reinnehmen und kann dann die Daten oder die Läufe der, ja, die Laufdaten, so ist es richtig gesagt, die Laufdaten der einzelnen Athleten sehen und vergleichen und so weiter. Und das ist wohl sehr angenehm. Und das ist ja jetzt bei euch nicht der Fokus, dass es um Trainer geht. So habe ich es jedenfalls nicht verstanden, sondern ich kann es eben für mich selber machen.
Genau, also sag mal, die Trainersichtweise haben wir auf irgendwelchen Notizzetteln auch stehen, haben das im Hinterkopf, dass wir gerne langfristig auch irgendwas in die Richtung anbieten würden. Bisher gibt es aber in die Richtung gar nichts und bisher ist quasi die Athletensicht die einzige.
Okay. An dieser Stelle schiebe ich mal eben kurz einen Hinweis ein, dass ich nämlich die ganze Folge sozusagen, dass ich da auch immer mal wieder einen Screenshot aus Runalyze einfügen werde. Also wir werden jetzt ja gleich über Runalyze-Auswertung so ein bisschen reden und ich werde dann immer versuchen, entsprechender Screenshots von Auswertungen zu einem Lauf von mir oder Läufen von mir einfach da reinzutun, damit ihr das angucken könnt. Wo kann man das jetzt angucken bei einem Audio-Podcast? Es gibt ja einen M4A-Feed und da sind die Bilder tatsächlich drin. Das heißt, es ist nicht nur am Anfang dieses eine Rennsandale-Bild, sondern es gibt dann auch immer mal wieder wechselnde Bilder oder das Ganze landet auch bei YouTube. Da findet ihr dann auch Rennsandale und könnt euch das da angucken. Das nur mal so eingeschoben, weil ich glaube, ansonsten rein audiomäßig das wahrzunehmen, ist wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig heute das Thema. Ja, gesundes Laufen, das ist ja mein Wunsch oder mein Ansatz. Und ihr seid beide Läufer, ihr seid beide schon sehr lange Läufer, obwohl ihr noch relativ jung seid. Und ich frage erstmal allgemein, unabhängig von Runalyze, gesundheitliche Probleme oder Verletzungen. Ich habe auch mal bei euch wahrgenommen, dass ihr welche hattet. Welche Gefahren waren das oder welche Fehler habt ihr da gemacht?
Der klassische Fehler, sage ich mal, zu viel. Also letztlich ist ja jede Verletzung eine Überlastung, die in erster Linie durch zu viel Belastung entsteht.
Also im Prinzip eine Überlastverletzung, so wie es bei mir ja auch bisher immer war, dass ich irgendwie zum Beispiel was an der Achillessehne hatte oder so und dass man zu wenig Erholung hatte, dass der Körper das nicht regenerieren konnte, so meinst du?
Ja, genau.
Ja, bei mir waren es auch quasi die typischen Verletzungen, Knieprobleme, teilweise auch durch ein verkürztes Bein, was ich auch dann erst festgestellt habe und dann auch ja viel zu viel gesteigert, relativ früh dann mit dem ersten Marathontraining begonnen und ja, das war dann also viel, musste öfter mal aussetzen. Mittlerweile habe ich das eigentlich relativ im Griff. Ich laufe zwar immer noch immer viel zu schnell im Schnitt, so meine Trainingseinheiten, weil langsam, ja, ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal lernen, aber es dauert vielleicht immer noch ein paar Jährchen. Ja, also zu viel, zu schnell, das sind so die typischen Verletzungsmerkmale, die ich immer so hatte am Ende.
Okay, wenn wir also jetzt uns einig sind, dass wir auf dieses Feld sozusagen der möglichen Probleme mal am intensivsten schauen, weil das sicherlich das häufigste ist, was bei Läufern passiert. Es gibt bestimmt auch noch andere Ursachen. Dann wäre jetzt meine nächste Frage, wenn ich jetzt in Runalyze gucke, wie kann mir dann Runalyze helfen, dass ich diese Fehler frühzeitig erkenne?
Ein ganz einfaches Mittel ist in der Standard-Statistik-Übersicht sind die Wochenkilometer der letzten Wochen angezeigt. Und so ein grober Richtwert ist ja, dass man die Wochenkilometer nicht um mehr als 10% steigern soll. Das wird bei uns grafisch, also diese prozentuale Steigerung wird grafisch angezeigt und entsprechend rot markiert, falls es eine deutliche Steigerung war. Das ist natürlich, wenn man mal eine Regenerationswoche gemacht hat mit deutlich weniger Kilometern, nicht direkt aussagekräftig, dann ist zu erwarten, dass man danach mal deutlich mehr wieder hatte. Aber das kann einem mal eine Hilfe sein. Und was wir vorhin bei den Vorteilen von Runalyze, was es bietet, gar nicht groß erwähnt hatten, sind die zusätzlichen Berechnungen, die wir haben. Es gibt so ein klassisches TRIMP-Modell, Trainingsimpuls, was quasi jeder einzelnen Einheit einen Belastungswert zuordnet. Und da gibt es noch ein bisschen mehr Statistik dazu. Und da kann man quasi aus der Summe der Belastungen innerhalb der letzten 7 Tage einen Wert bilden. Das ist umschrieben als die aktuelle Müdigkeit und die Summe der Werte der letzten 30 Tage als die aktuelle Fitness. Und diese beiden Werte zeigen wir entsprechend an, und zwar relativ zum bisherigen Maximum, das ein Läufer bisher in seiner gesamten Datenhistorie erreicht hat. Das heißt, wenn einem da aktuell angezeigt wird, man ist bei 100% Müdigkeit, sagt es einem, okay, die Trainingsbelastung der letzten 7 Tage war so hoch wie noch nie. Und auch das kann man entsprechend dann als Warnsignal verstehen. Achtung, du belastest deinen Körper gerade so sehr wie noch nie. Vielleicht wäre es Zeit für eine Regenerationswoche oder allgemein mal einen Blick auf das aktuelle Training, ob man nicht aktuell zu viel macht. Was ich da jetzt aber auch direkt einschieben muss, diese prozentuale Angabe ist natürlich, wenn man einmal übers Ziel hinausgeschossen ist, wieder mit Vorsicht zu genießen. Wenn man also weiß, okay, vor 2 Jahren habe ich mal extrem viel gemacht, war danach verletzt, dann weiß man, okay, ich sollte jetzt erst recht vorsichtig sein, diese 100% nicht zu erreichen, sondern vielleicht sagen, okay, bei 80% ist schon das Maximum, was ich eigentlich haben möchte.
Ja, du sprichst über den Wert Müdigkeit, ne? Richtig? Der liegt jetzt bei mir, steht es hier 3%. Das heißt, das wirkt so, als hätte ich nichts gemacht. Diese Woche war auch relativ wenig. Das ist der Wert der Woche, richtig?
Genau.
Dann gehe ich mal eine
Also,
Woche zurück, da habe ich nämlich mehr gemacht, aber dann ändert es sich nicht, oder? Nee.
nee, der Wert, der rechts angezeigt wird, ist immer der aktuelle Wert. In dem Fenster sind oben so ein paar Icons.
Ja.
Das erste Icon, zeige Form, da sieht man den Wert dann auch in der gesamten Historie.
Ah, okay. Das heißt, wenn ich da jetzt die anderen mal rausnehme, oben hat man so andere Werte und die Marathonform noch weg, dann sehe ich, wie dieser Wert sich geändert hat. Und ich sehe, dass der Wert letzte Woche bei 5% ungefähr lag. So, da mache ich mal ein Bild von, damit wir auch irgendwas haben. So.
Klingt zumindest danach, dass du auch letzte Woche im Vergleich zu irgendwann früher relativ wenig gemacht hast.
Ja. Irgendwann früher, das weiß ich nicht. Ja.
Also
Wahrscheinlich Fahrradfahren oder sowas.
in dem Diagramm könnte man jetzt eben auch auf alle Jahre gehen und dann sieht man, wann diese 100% erreicht waren. Und du hattest das gerade mit dem Fahrradfahren gesagt, das ist genau richtig. Diese Werte berücksichtigen nicht nur das Laufen, sondern alle Trainings.
Ja.
Das ist gleichermaßen gut wie schlecht. Es hat einerseits den Vorteil, es wird wirklich alles berücksichtigt. Wenn ich zum Beispiel zwar nur mittelmäßig viel laufe, aber zusätzlich noch Spinning-Krafttraining und was weiß ich noch alles mache, dann schlägt sich das irgendwo ja auch im Gesamtfitnesszustand und in der Gesamtbelastung für den Körper nieder. Insofern gut, dass das berücksichtigt wird. Schlecht insofern, als dass die tatsächliche Belastung zum Beispiel für die Achillessehne vom Krafttraining und Radfahren, das wirkt sich da vielleicht relativ wenig aus, sondern da zählen in erster Linie die Laufkilometer und da ist der Wert dann vielleicht nicht ganz so aussagekräftig.
Also es gab tatsächlich einen einzigen Tag, an dem ich angeblich 100% erreicht habe. Das war der 21.12.2016. Gut, Details. Aber du hast ja gerade erklärt, dadurch, dass das einmal so hochgeschossen ist, sind das jetzt so unglaublich niedrige Werte von 3% genau. Und sowas. Hm?
Genau.
Gut, die Müdigkeit, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ein Ansatz ist, dass ich weiß, okay, ich tue zu viel. Und gibt's, dann hattest du gesagt, ich sehe, das sieht man auch hier in der Übersicht, eben die Statistik, die laufen der letzten 6 Monate. Da sehe ich jetzt beispielsweise bei mir, um es mal ein bisschen deutlicher zu machen, ich sehe Dezember plus 3%, November plus 8%, Oktober, achso, rückwärts ist das, alles klar. Ich muss im September anfangen, also August ist der letzte Monat der letzten 6 Monate, dann geht es im September mit 101% los, Oktober 53% plus, November plus 8, Dezember plus 3, Januar plus 30, Februar plus 8. Februar ist ja auch noch nicht um. Und dann sieht man auch die Anzahl der Trainings, die ich gemacht habe, also wie oft ich laufen war und wie viele Stunden dabei zusammengekommen sind und was die Durchschnittspace war, die durchschnittliche Herzfrequenz, die ich dabei hatte und hier als Flachland-Tiroler besonders entscheidend, wie viel Höhenmeter ich gemacht habe, also nur damit ihr mal was zum Schmunzeln habt, also im Dezember zum Beispiel 179 Meter.
Ich kenne das aus Kiel genauso, also in Kiel ist es nicht anders.
Ja, genau.
Ich bitte mal für ein November, weil es da ein bisschen mehr ist als im Dezember, 3300.
Auf nach Kaiserslautern, ja. Okay, gut. Also das sind die beiden Werte, die da reinspielen, dieser Trainingsimpuls. Über den haben wir noch nicht gesprochen, richtig?
Nicht im Detail, nein. Der Trainingsimpuls setzt sich letztlich direkt aus der Herzfrequenz und der Dauer ergibt er sich. Wir verwenden dabei das komplette Herzfrequenz, also den kompletten Verlauf der Herzfrequenz. Das heißt, es wird tatsächlich bei einem Intervalltraining dann nicht die durchschnittliche Herzfrequenz genommen, sondern jeder einzelne Abschnitt korrekt betrachtet. Und das Ganze ist ein exponentielles Modell. Das heißt, eine Minute mit 90% Herzfrequenz führt zu einem deutlich höheren Wert als jetzt 2 Minuten bei 80% oder wie auch immer.
Hm. Okay, ist das auch ein Indiz dafür, zu viel zu tun, wie hoch dieser Trainingsimpuls ist? Ist es das gleiche wie der Trainingseffekt bei Garmin? Der zeigt mir ja morgen was an, so 3,3 oder irgendwie sowas.
Der Trainingseffekt von Garmin ist etwas Ähnliches. Der berechnet sich ein bisschen anders, der schaut nicht direkt aufs Maximum, aber berücksichtigt ein bisschen mehr den tatsächlichen Verlauf der Herzfrequenz und soll von den Werten von 1 bis 5 einen Eindruck geben, ob das Ganze jetzt besonders belastend, überansprechend oder regenerativ war. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wo da jetzt die Skala gesetzt wird. Und ich sag mal, ich kenne auch Läufer, bei denen die Werte irgendwie immer bei 4 bis 5 sind, obwohl es nicht jedes Mal ein extrem intensives Training war. Also ist auch bei Garmin mit Vorsicht zu genießen.
Die haben natürlich auch ein sehr breites Publikum, sag ich mal, bei Garmin. Und wenn man jetzt Leute hat, die aus der Masse herausstechen, und das tut man bei Garmin ja schon relativ schnell, dann ist das vielleicht einfach außerhalb von deren, ja, dem Bereich, den die notwendigerweise berechnen können wollen. Ne? Das ist vielleicht auch ein Aspekt.
Möglich.
Okay, ich habe bisher, also als ich mit dem Laufen angefangen habe und dann auch so ein bisschen leistungsorientiert, will ich das nicht nennen, aber zielorientiert vielleicht gelaufen bin und es mir um Geschwindigkeit ging, da habe ich halt nach Herzfrequenz trainiert. Ich habe mir also einen vernünftigen Pulsgurt gekauft, ich habe mir diese Uhr gekauft und habe dann eben auch immer geguckt. Ich habe meine maximale Herzfrequenz bestimmt, also nicht einfach nur diese komische Rechenformel da genommen, sondern habe meine Herzfrequenz bestimmt, nicht bei einem Mediziner auf dem Laufband oder so, aber zumindest mit einem Selbsttest sozusagen habe ich das gemacht und habe auch, glaube ich, nie wieder eine höhere Herzfrequenz erreicht als bei diesem Test und habe dann danach meine Trainingsbereiche eingeteilt nach den entsprechenden Vorgaben. Ich habe mich da an Laufcampus-Vorgaben gehalten, die ja so eigene Herzfrequenzbereiche haben. Die heißen ja nicht GA1 und GA2 und so, die heißen ein bisschen anders, aber letztlich ist es mehr oder weniger dasselbe und habe danach trainiert. Anhand der Herzfrequenz kann ich ja jetzt eigentlich nicht so gut prüfen, ob ich nun effizienter laufe oder weniger effizient oder ob ich gesünder laufe, ich nenne das jetzt mal sanfter laufe oder weniger sanft. Und ihr benutzt, glaube ich, auch für euer Training schon etwas fortschrittlichere Sensoren. Könnt ihr da mal ein bisschen was zu erzählen?
Ich würde gerade einmal noch reinspringen und sagen, die Effizienz kann man über die Herzfrequenz schon ein bisschen messen.
Okay.
Und zwar über das Verhältnis von Herzfrequenz und Geschwindigkeit. Mhm. Wenn ich also bei gleichbleibender Herzfrequenz entsprechend schneller werde, weiß ich, dass ich irgendwie einerseits besser in Form bin oder eben auch effizienter war. Wir ermitteln zum Beispiel diesen effektiven VO2 Max. Sowas Ähnliches ermittelt Garmin auch. Und ich möchte da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber zum Beispiel, wenn ich ein relativ langsames Training gemacht habe, ist dieser Schätzwert auch relativ niedrig bzw. relativ schlecht. Und das sagt mir dann einfach, okay, bei dieser langsamen Geschwindigkeit laufe ich nicht mehr wirklich effizient. Mhm. Das da kurz als Einschub zu. Mhm. Zu den Sensoren.
Warte, ganz kurz noch mal eben, muss ich noch einmal dabei bleiben. Es gibt natürlich eine ganze Menge Einflussfaktoren, die die Herzfrequenz beeinflussen, die man nicht unbedingt direkt sieht. Bei der Berechnung vermutlich berücksichtigt ihr das. Aber wenn ich eben 3000 Höhenmeter in einem Monat laufe, ist es eben was anderes, als wenn ich 179 laufe. Das ist sicherlich ein Punkt, denke ich. Und man kann die... Du hast natürlich recht, wenn man auf der Bahn läuft, dann kann man es vergleichen. Also wenn ich bei derselben Geschwindigkeit niedrigeren Puls habe, dann laufe ich irgendwie effizienter. Aber es könnte auch einfach mein Herz größer geworden sein oder so. Ne? Also ich könnte auch einfach mehr Energie einsetzen.
Ja, absolut. Also die Höhenmeter berücksichtigen wir bei der ganzen Schätzung. Den Untergrund oder Gegenwind oder irgendwelche anderen Einflüsse, die können wir nicht wirklich erfassen und fallen entsprechend hinten runter. Und im langfristigen Verlauf, na klar, ist auch irgendwo die gesamte Entwicklung der Form ausschlaggebender als jetzt die Laufeffizienz, die Laufökonomie. Mhm.
Genau. Und die kann man aber ja sicherlich, oder das ist meine Hoffnung, mit Sensoren besser erfassen, die ihr auch einsetzt.
Genau. Also wir haben beide ich weiß gar nicht mehr, vor wie viel
Monaten? 2 Jahren, 1,5 Jahren.
Von RunScribe. Ich glaube, die hattest du auch schon mal im Podcast erwähnt.
Ja.
Die haben wir uns zugelegt und nutzen die, ich glaube nicht bei jedem Lauf, aber ab und zu mal. Die RunScribe-Sensoren liefern noch ein paar mehr Daten, als es der neueste Garmin-Brustgurt tut. Der liefert ja auch schon eben Schrittfrequenz, vertikale Bewegung, die Bodenkontaktzeit und das Verhältnis der Bodenkontaktzeit. Und diese RunScribe-Sensoren liefern noch einen Wert, ob man eher mit der Ferse oder mit dem Vorfuß aufkommt. Die liefern gewissermaßen Brems- und Impact-Kräfte. und einen maximalen Pronationswinkel, also noch ein paar mehr Details in Richtung Laufstil und Fußaufsatz.
Okay,
und das Gute,
ja. Entschuldige, Michael, du wolltest was sagen.
Und das Gute an dem RunScribe ist auch, dass die halt direkt mit Garmin kompatibel sind über das ANT Plus Protokoll und dadurch werden sie auch in die Daten von Garmin geschrieben, weshalb wir sie überhaupt auswerten können. Also das war auch am Anfang, glaube ich, da hatten wir uns den RunScribe gekauft und da war es noch nicht der Fall und das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis die dann soweit wirklich waren, dass das da reingeschrieben wird. Und seitdem die es konnten, hatten wir es dann auch bei Runlist hinzugefügt. Und ja.
ANT Plus wird vielleicht nicht allen etwas sagen. Was ist das?
Das ist, sag ich mal, das Protokoll, Kommunikationsprotokoll, womit Garmin auch, sag ich mal, die Herzfrequenz, also die Brustgurte, die kommunizieren auch darüber und man kann quasi externe Sensoren, das können beliebige Sensoren sein, die dann damit kompatibel sind, an die Garmin-Uhr anbinden und je nachdem, ob die dann irgendwie ein bestimmtes Datenfeld, ob man sich ein bestimmtes Datenfeld installieren kann, können die dann auch tatsächlich in die Garmin-Dateien reinschreiben. Und es ist relativ, glaube ich, energiearm, wobei auch das mittlerweile mit Bluetooth Low Energy, glaube ich, relativ in die gleiche Richtung geht. Und ja, es wird sich auch immer drüber gestritten, was jetzt besser ist, ANT Plus oder Bluetooth mittlerweile.
Also das heißt, mit ANT Plus koppel ich diese RunScribe-Sensoren, die ihr gerade beschrieben habt, eben mit der Uhr und habe sie ähnlich wie ein Brustgurt oder es gibt ja fürs Fahrradfahren gibt es ja auch Sensoren, die man da ankoppeln kann oder es gibt ja auch von Garmin. Ja, von Garmin oder auch anderen Herstellern gibt es ja auch diese Footpods und dann bekomme ich eben die Daten von diesen zusätzlichen Sensoren. Und ihr habt auch diese, wie seid ihr jetzt darauf gekommen, ich frage mal so rum, wie seid ihr darauf gekommen, diese RunScribe-Sensoren zu verwenden und nicht den Sensor, dessen Erwähnung ich jetzt grundsätzlich mal erwartet hätte, weil er die größte Marktpräsenz hat. Nämlich Stride?
Ich bin mir gar nicht sicher, warum. Also wir waren damals auf der ISPO, weiß ich nur, und da gab es, glaube ich, auch noch ein paar andere Konkurrenten zu RunScribe, die mittlerweile aber auch, weiß ich gar nicht, glaube ich, die gibt es auch nicht mehr, die Firmen mittlerweile. Und naja, es sind halt Daten, die uns interessieren und ich meine auch, dass Stride nicht unbedingt alle Daten, die RunScribe aufzeichnet, zur Verfügung stellt, aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch, weil also ich habe einen Stride auch tatsächlich, den habe ich mir jetzt auch Ende letzten Jahres mal gegönnt und ich meine, da sind die Daten nicht alle verfügbar.
Welche würdest du da vermissen?
Ich müsste lügen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich schaue mir mal kurz den Lauf von heute an, weil ich zugegebenermaßen jetzt lange nicht mehr mit RunScribe und Stride gelaufen bin, einfach weil ich nach dem Umzug irgendwie es vergessen habe, dass ich die ja hatte oder sie nicht aufgeladen hatte. Also ja, ich sehe, sag ich mal, wenn es bei Stride so die typischen Running Dynamics Werte, die auch über den Garmin Pulse Code, der diese Running Dynamics Werte unterstützt, aufzeichnet. Aber die Werte wie die Balance und was gibt es bei RunScribe best noch? Ja, ob man jetzt im Vorderfuß, wie man aufgekommen ist, das steht, soweit ich weiß, also das wird von Stride nicht aufgezeichnet, das können die auch, glaube ich, gar nicht. Hannes, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber es wäre mir jedenfalls neu, wenn es so wäre.
Ich meine zumindest auch, dass man bei einem Stride in der Regel nur mit einem Sensor unterwegs ist.
Ja, genau.
Ja, das kommt noch dazu.
Bei RunScribe ist es eben so, dass man, zumindest bei uns ist es so, dass wir halt zwei haben, also an jedem Fuß einen. Und dementsprechend kann man besonders gut Disbalancen zwischen links und rechts erkennen und auswerten.
Und ich habe gesehen, es gibt ja noch, also es gibt mindestens noch einen Sensor, den es tatsächlich auch noch gibt. Und ich hatte mal versucht, den zu kaufen, habe aber erstmal noch zurückgeschreckt davor. Der hieß früher Milestone Pod. Und der hatte so ursprünglich die Aufgabe, dass man ihn an jeden Schuh macht, um zu tracken, wie viel wie viele Kilometer oder Meilen dieser Schuh schon gelaufen hatte. Deshalb war der relativ billig. Der kostete also sowas wie $30.
Ja, der ist ja jetzt von Zwift aufgekauft worden.
Genau, ist von Zwift aufgekauft worden, heißt jetzt Zwiftpod. Kann man bei Zwift, das ist so eine, ja, kurz erklärt, das ist so eine Seite, auf der man, auf der insbesondere Radfahrer, inzwischen auch Läufer, die auf einem Laufband laufen oder Radfahrer, die auf der Rolle fahren, sich so eine Landschaft vorspielen lassen können und dann in der Landschaft quasi fahren. Also man fährt dann durch eine Landschaft mit der Geschwindigkeit, mit der man fährt, und es geht bergauf und bergunter und sowas. Und das wird eben geregelt dann durch die Sensoren, oder die Rolle wird dann stärker angedrückt, wenn es berghoch geht oder sowas in der Richtung. Und die haben es aufgekauft als Zwiftpod jetzt. Man kann es aber nur in den USA bestellen. Und da war ich mir jetzt so ein bisschen unsicher mit Zoll und Import und tralala, wie teuer das dann am Ende wird. Und ich wusste auch gar nicht, könnte den überhaupt auswerten. Und der macht also Bluetooth Low Energy. Und da brauche ich eine andere Uhr, glaube ich. Weiß ich gar nicht so genau. Müsste ich mich dann mal erkundigen. Könnt ihr den auswerten?
Jein. Eher gesagt, nein. Ich wüsste nämlich nicht, dass es irgendeine Uhr damit wirklich kompatibel wäre. Das heißt, man nutzt da eigentlich wirklich das Handy zum Aufzeichnen. Und da gibt es, glaube ich, da gibt es ein paar Apps für, die das aufzeichnen. Ob die wiederum die Daten in die Dateien schreiben, die wir dann lesen können, ist eine andere Frage. Ich vermute ehrlich gesagt nicht. Wenn doch, kann ja gerne ein Nutzer einen Kommentar hinterlassen. ja, also ich war auch kurz davor, den zu kaufen, weil für $29 kann man nicht so viel verkehrt machen, und er zeichnet ja auf jeden Fall auch die Daten auf, aber ist ja auch nur ein Pod. Also ich weiß nicht, wie es da mit der Links-Rechts-Balance ist und ob man denn beide gleichzeitig tracken könnte, wie bei Runscribe oder nicht. Also
wenn du zwei kaufst, meinst du?
Ja, genau, wie das dann funktioniert, ob es überhaupt unterstützt wird oder.
Ist wahrscheinlich schwierig, die Daten synchron zu kriegen, ne? Also vermute ich jetzt mal. Da geht es ja um ein paar Millisekunden. Also ist ja jetzt nicht so, dass es nur um Sekunden ginge beim Aufsatz oder so. Man will dann ja genau den gleichen Zeitpunkt haben.
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Meistens zeichnen die Uhren sowieso nur im Sekundentakt auf, also viel schneller macht das gar keiner, und dementsprechend mehr Daten gibt es da dann auch nicht. Also ich glaube, mehr als eine Sekunde braucht man da auch nicht.
Aber okay. Ja, okay, eine Sekunde, ja. Aber es muss natürlich trotzdem sehr, sehr gut die Zeit synchronisiert sein. Ich vermute, dass die von Runscribe da einen Mechanismus für haben, um die beiden Pods zu synchronisieren und zu sagen, jetzt ist eins sozusagen, jetzt ist 0 Uhr 0 0 0 0 0 oder wie auch immer, was sie da intern benutzen. Und bei den Milestone-Pods, wenn du dir jetzt zwei kaufst und damit rumrennst, dann, weiß nicht, synchronisieren sie sich im besten Fall natürlich mit dem Handy, ne? Aber
ja, die App müsste es irgendwie unterstützen, aber ich wüsste nicht, dass es da wirklich was gibt zu.
Ja, glaube ich auch eher nicht. Okay, wir haben jetzt vier Sachen am Start, in die ich mein Geld investieren könnte. Ich könnte mir einen Garmin-Brustgurt kaufen, der Running Dynamics unterstützt, ein neuerer Brustgurt. Die haben so farbiges Plastik außenrum, richtig? Das sind die modernen neuen Brustgurte. Und dann hatten wir Runscribe, das ist das, was ihr benutzt. Wir hatten Stride und wir hatten den Zwiftpod, wie er jetzt heute heißt. Zwiftpod haben wir mal ausgeklammert, weil ihr ihn gar nicht auswerten könnt und er auch eher ins Handy schreibt und nicht unbedingt in die Garmin-Daten. Insofern wird die Auswertung wahrscheinlich nicht klappen. Bei Stride, das könnt ihr auswerten oder könnt ihr nicht auswerten?
Können wir auswerten.
Könnt ihr auswerten. Gibt es irgendwelche Einschränkungen?
Wenn Michael mich jetzt nicht korrigiert.
Nö, das können wir.
Okay, prima. Das heißt, ich könnte mir einen Stride-Pod kaufen. Dann hätte ich aber einen Pod, der kostet auch etwa 200 Euro, sowas 200, 230 Euro, sowas in der Richtung kostet so ein Ding, also ist nicht wirklich billig. Und ich habe einen und er liefert aus eurer Sicht eben weniger Daten als der Runscribe. Und Runscribe kann man, soweit ich es weiß, nur in den USA kaufen und kann sich's dann liefern lassen. Und das hat eben den Vorteil, dass es zwei Pods sind, also zwei Sensoren, kostet auch so in dem Bereich 200, ich weiß nicht, $249, glaube ich. Da kommen aber natürlich dann noch Einfuhrumsatzsteuer und Zoll eventuell dazu. Und natürlich die Versandkosten.
Die sind inzwischen auch leider teurer. Ich glaube, vor ein, zwei Wochen oder so wurde bekannt gegeben, dass Runscribe, ich sag mal so, den privaten Benutzermarkt eher verlässt. Sie verkaufen die Pods jetzt in einem, sie nennen es Clinic Package,
okay.
Also eher in der medizinischen Anwendung. Ich glaube, man kann sie als Privatmann trotzdem noch genauso kaufen. Das ganze Paket kostet jetzt aber, wenn ich es richtig sehe, $400.
Oh.
Und hat irgendwie dann noch ein, zwei Sachen mehr, die eben in der klinischen Anwendung dann interessant sind. Mhm. Für den privaten Nutzermarkt sind sie dadurch leider deutlich uninteressanter geworden, weil sie deutlich kostspieliger sind, obwohl sie für den privaten Nutzer nicht viel mehr bieten als vorher.
Mhm. Und dann hätten wir noch den Garmin Brustgurt, also er macht jetzt mit einer Garmin-Uhr besonders viel Sinn, wenn man Garmin Brustgurt nimmt, denke ich jedenfalls, dass so Sinn macht. Und der kostet, habe ich heute gesehen, sowas um die 60, 70 Euro. Den kann man natürlich nicht nur in den USA kaufen. Habt ihr auch mal den Garmin Brustgurt, den könntet ihr auch auswerten, die Running Dynamics Sachen?
Weil, ja, also den nutzen wir auch beide in Kombination mit dem Runscribe.
Aha, okay. Und dann habt ihr die Laufdaten doppelt oder wie?
Nee, es wird immer nur eine Metrik aufgezeichnet tatsächlich am Ende. Also entweder Pulsecode, gegebenenfalls werden tatsächlich noch Daten geschrieben, aber wir bei Runlice lesen immer nur entweder oder aus. Meistens nehmen wir die originalen Daten, also das heißt die originalen Daten. Die Daten vom Pulsecode sind, glaube ich, priorisiert, wenn ich nicht ganz täusche, Hannes.
Ja.
Und wenn dann Sensoren was noch reinschreiben, die ignorieren wir dann.
Das heißt, wenn ihr den Brustgurt anhabt und Runscribe am Fuß oder am Schuh, dann erhaltet ihr immer die Daten vom Brustgurt.
Genau, also ich besitze den Brustgurt auch tatsächlich nicht mehr, der ist mir mittlerweile immer mal kaputt gegangen und das passiert ja häufiger bei den Pulsgurten gefühlt und seitdem nutze ich wenn nur noch Runscribe und ich nutze tatsächlich auch die Herzfrequenzmessung an der Hand mittlerweile, auch wenn die nicht immer hundertprozentig perfekt ist, aber mir reicht es aus.
Hm. Okay.
Diese Entscheidung, welche Daten wir nutzen, betrifft aber eben nur die Daten, die von beiden tatsächlich aufgezeichnet werden. Also zum Beispiel die Schrittfrequenz und die Bodenkontaktzeit. Da nehmen wir dann also die Daten vom Brustgurt, wenn er vorhanden ist. Die anderen Metriken, die ich erwähnt hatte, also diese Brems- und Impactkräfte, der Fußaufsatz und der Pronationswinkel, die zeichnet der Brustgurt eben gar nicht auf. Von daher nehmen wir die immer vom Runscribe.
Okay. Hm. Und diese zusätzlichen Werte, die ihr gesagt habt, also der Winkel für den Fußaufsatz oder diese der Impact oder diese Bremskräfte, die da auftreten und diese Disbalance links rechts, denkt ihr, dass diese Werte wichtig sind, damit man beurteilen kann, ob man gesund läuft oder im Bereich eher ungesund läuft? Also wenn man jetzt den Laufstil betrachtet?
Schwierig. Also ich sag mal, der Fußaufsatz ist natürlich schon interessant, spielt eine wichtige Rolle. Ich glaube aber eigentlich, dass die meisten Läufer das, wenn sie ein bisschen drauf achten, auch selbst einschätzen können, ob sie jetzt Vorfuß laufen oder Ferse oder Mittelfuß.
Hm.
Und zumindest ändert sich der Wert innerhalb von wenigen Wochen eigentlich nicht besonders. Also ich wechsle jetzt, also ich meine natürlich, gut, wenn ich barfuß laufe statt mit dem Schuh, dann sind es natürlich wahrscheinlich schon deutliche Unterschiede, habe ich bisher nicht ausprobiert. Wenn ich aber jetzt immer mit Schuh oder immer barfuß laufe und dann nur schaue, ob ich mich jetzt im Vergleich zur letzten Woche irgendwie meinen Laufstil verbessert habe, dann glaube ich, lässt sich das an den Werten nur sehr schwer ablesen.
Hm. Ja, also ich habe so ein bisschen gemacht, als du gesagt hast, dass die meisten Leute das wahrscheinlich richtig einschätzen können, weil ich eine Studie dazu gesehen habe, wo irgendwie 5000 amerikanische Soldaten sagen sollten, ob sie Vorfuß- oder Fersenläufer sind oder Mittelfußläufer. Und das haben sie auch getan. Und irgendwie, weiß nicht, 10% oder 20% der Leute waren der Meinung, dass sie also Vorfußläufer sind. Und sie haben sie dann durch so einen Parcours laufen lassen und haben das gefilmt und alles ausgewertet und so. Und von diesen 20%, die glaubten, dass sie Vorfußläufer sind, haben, ich weiß nicht, also von diesen 20% waren dann vielleicht 5% richtig. Ja, also das, die meisten sind dann doch Ferse gelaufen. Aber es ist natürlich auch schwer zu sagen, ob jemand mit der Ferse aufsetzt und ob das jetzt der Punkt ist, wo das Gewicht auch drauf verlagert wird und so. Also da sind ja schon speziellere, Fragen.
Sehe ich tatsächlich genauso. Also ich bezweifle auch, dass es viele wissen. Man muss ja auch wiederum nicht immer Vorderfuß laufen. Also dauerhaft Vorderfuß. Also ich kenne ein paar Leute, ein paar Freunde haben es tatsächlich gemacht. Ja, die habe ich irgendwie mit dem Laufen angesteckt und die haben dann ja gleich relativ viel über das Laufen gelesen und ja, immer Vorderfuß und dann haben sie angefangen, dann nur noch Vorderfuß zu laufen und dann waren sie plötzlich verletzt. Oh Wunder. Weil der Körper einfach nicht darauf eingestellt war, plötzlich von ja der normalen Laufart, sag ich mal, die sie sich angewöhnt hatten, dann auf Dauer Vorderfuß zu laufen. Ja, also ich glaube auch nicht, dass unbedingt jeder das einschätzen kann. Ich selber würde auch eher lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste bei meinem alltäglichen Laufen, wie ich jetzt eigentlich laufe. Sag ich mal, wenn ich das Intervalltraining mache, dann achte ich da schon deutlich mehr drauf. Da würde ich schon sagen, dass ich es weiß. Aber jetzt, wenn ich jetzt meine normalen Trainingseinheiten hier mache und einfach nur einen normalen Dauerlauf mache, dann zugeben, achte ich nicht unbedingt drauf und so denke ich auch, dass ich dann nicht unbedingt Vorderfuß oder in die Richtung da tendiere. Und um nochmal auf die Werte zu kommen, das hat Hannes schon ganz gut erklärt, es verändert sich nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen, so diese Werte, selbst wenn man mit einem Schuh oder unterschiedlichen Schuhen läuft. Was natürlich interessant ist, zu sehen, sag ich mal, wenn man einen Monat lang läuft oder das jetzt mehrere Monate lang trackt, dass man dann einzelne Werte, wenn sie sich verändern, das mit der Balance beispielsweise, dass man irgendwie plötzlich mehr das rechte Bein verwendet, da wollen wir eigentlich auch hin, dass wir dann irgendwann sagen, hey, schau mal bitte, da hat sich jetzt ein Wert irgendwie verändert, du tendierst irgendwie mehr rechts, also länger, die Bodenkontaktzeit scheint irgendwie länger rechts zu sein als links. Hast du irgendwelche Probleme, Schmerzen, fällt dir irgendwas auf? Wenn nicht, rede doch mal mit einem Orthopäden oder was ich, achte mal darauf, und höre in deinen Körper rein. Sowas wollen wir beispielsweise auch irgendwann mal anzeigen. Heißt auch noch mal ein bisschen mehr auswerten. Aktuell ist es ja, wir bieten die Werte an, aber noch tiefer gehende Analyse, sag ich mal, im Sinne von, hey, achte nochmal auf diesen Wert, der ist irgendwie, hat sich verändert und das wäre nochmal interessant.
Ja, ich hatte euch in meiner ersten E-Mail oder auch gefragt, ob ihr vielleicht also die Auswertung bei Runalyze, und das passt natürlich auch so ein bisschen zu dem, wie ihr Laufen auch betreibt, sind ja sehr stark auf ja, Fortschritt im Sinne von ich werde schneller oder kann länger laufen ausgelegt. Also es gibt eine Prognose, wie schnell ich laufen kann und so. Ob ihr vielleicht euch auch vorstellen könntet, dass ihr das in eine ganz andere Richtung auswertet, nämlich dass ihr die Daten nehmt und sagt, du läufst im Moment im grünen Bereich sozusagen, also diesen Trainingsimpuls, den ihr da habt oder diese Müdigkeit, das habt ihr ja als ersten Wert so drin. Aber auch, das könnte man ja auch langfristiger vielleicht noch auswerten, oder andere Dinge auswerten, wenn eben zu stark gesteigert worden ist und so. Ich sehe das ja auf der Seite, das habt ihr ja gut erklärt, dass ich da sehe, wie stark ich gesteigert habe, aber das landet jetzt noch nicht in so einem roten Button oder es wird auch diese beiden Werte werden ja noch nicht miteinander kombiniert, also, oder sehe ich das falsch?
Nee, siehst du richtig.
Wollt ihr das in diese Richtung mal entwickeln, dass ihr Also ich wundere mich immer so ein bisschen, das scheint ja kein Markt zu sein, solche Dinge auszuwerten in Richtung gesundes Laufen. Also wo es gar nicht darum geht, eben besonders schnell zu sein oder so, sondern wo es einfach nur darum geht, gesund zu bleiben und eben nichts zu schädigen und das langfristig durchziehen zu können.
Es ist ja auch gar nicht so einfach, einen Wert festzulegen, finde ich tatsächlich, was, wann ist was gesund. Da ist, finde ich, Stride ganz interessant, weil dort, die haben so ein, ja, so ein Triangle, so ein, ich weiß nicht, ob jemand die Grafik kennt, ich kann die jetzt euch auch gar nicht direkt schicken, wo man sieht Muskelpower, Muskelausdauer und Metabolic Fitness. Mir fällt die Übersetzung gerade dazu nicht ein. Und da sieht man, je nachdem, wo man in welchen Bereichen wie ist, da gibt es eine Skala von 0 bis 100, also irgendwie ein Prozent scheint das zu sein. Und da wird da angezeigt, wo man noch Potenzial hat zur Verbesserung oder wo man in die viel Potenzial oder Improvement available, also Verbesserung noch möglich. Und wenn das irgendwie ausgeglichen ist, dann wäre man ein guter Läufer oder beziehungsweise wäre es ein gesundes Laufen, jedenfalls so wie Stride es sieht.
Mhm. Okay.
Es ist irgendwie Stride Runner Profile, nennt sich das bei denen.
Mhm.
Ich würde da gerade auch nochmal Michael zustimmen. Ich finde es auch immer schwierig, jetzt irgendwie so ein Wert festzulegen, zu erfinden. Das ist natürlich für den Nutzer irgendwie immer schön und einfach, wenn er da einen Wert sieht, an den er sich irgendwie halten kann. Was da aber letztlich dahinter steckt, landet dann selten beim Anwender. Der sieht dann irgendwie nur noch diesen einen Wert und ob der für den einen Anwender dann vielleicht völlig falsche Prioritäten in der Berechnung dahinter setzt, erfährt der Nutzer dann nicht. Es wäre aber natürlich auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wichtig, die Daten mehr aus der Sicht des Gesundheitsaspektes irgendwie auszuwerten. Ich sag mal, vieles wäre da bisher oder kann der Athlet, der Nutzer auch so schon selbst irgendwie machen. Es ist dem Athleten bisher aber selbst überlassen. Also wir bieten ihm die Mittel, er kann ganz viel machen, er muss es aber bisher halt selbst machen. Und ich sag mal, der klassische Läufer, der schaut jetzt nicht irgendwie intensiv rein und schaut, oh, habe ich das gut gemacht und laufe ich jetzt gerade gesund, wenn er da eben viel Arbeit reinstecken muss. Sondern schaut dann lieber kurz drauf, okay, war ich heute schnell oder nicht?
Hm. Also ich wundere mich einfach deshalb, weil ich glaube, dass die Mehrheit der nicht ambitionierten Läufer, also die Leute, die einfach bei die Distanz nicht großartig steigern und auch ihr Tempo nicht großartig steigern, sondern die einfach einen Ausgleich zu ihrem Job suchen, mein Gefühl deutlich in der Mehrheit sind. Ja, also die Leute, die wie ihr bei 33 Minuten irgendwie nach 10 Kilometern durchs Ziel laufen, sind, glaube ich, eher in der Minderheit. Und die Leute, die sich vornehmen, eine Stunde, 10 Kilometer unter einer Stunde zu laufen, eher in der Mehrheit. Und da seid ihr schon mit dem Duschen fertig. Und
trotzdem schauen auch die vielleicht die eine Stunde für die 10 Kilometer als Ziel haben, wenn sie auf die Daten schauen, eben auf ihr Ziel und schauen eben nicht, dass sie besonders gesundheitsfördernd laufen.
Da hast du recht, aber das ist vielleicht auch einfach, weil es dieses Ziel gesundheitsfördernd laufen gar nicht gibt. Also ich kann das auch nirgendwo nachgucken. Das Einzige, was ich beim Laufen nachgucken kann, ist, wie lange habe ich für den Kilometer gebraucht, welche Pace bin ich gelaufen, welche Herzfrequenz bin ich gelaufen und so. Das kann ich nachgucken. Das ist alles so auf Geschwindigkeit ausgelegt und es wundert mich einfach, dass das noch auch kein Hersteller entdeckt hat, dass man vielleicht, dass von diesen, weiß ich nicht, wie viele Millionen Läufer es dann in Deutschland gibt, dass von denen, sagen wir jetzt mal, ist eine Million Läufer in Deutschland, sind wahrscheinlich mehr, dass von denen wahrscheinlich 950.000 gar nicht ein besonderes Geschwindigkeitsziel wahrscheinlich haben. Vermute ich jedenfalls. Also wenn ich jetzt so eine ganze Reihe Diskussionen verfolge oder so, Leute, die auch gar nicht unbedingt jetzt Interesse daran haben, schneller zu werden oder die Distanz zu steigern. Oder ihr nehmt es anders wahr?
Ich würde die prozentualen Anteile, sage ich mal, der Ambitionierten, das muss gar nicht ambitioniert im Sinne von besonders viel Einsatz, sondern ambitioniert im Sinne von, sie schauen auf die Zeit, glaube ich, schon anders einschätzen als du. Aber ich stimme dir absolut zu, für diejenigen, egal wie groß jetzt der prozentuale Anteil ist, die es nicht aus Zeitgründen oder aus kein Zeitziel haben, dass für die ja es keine entsprechenden Auswertungen gibt, die ihnen eben im Sinne des gesunden Laufens irgendwie weiterhelfen.
Es war ja auch lange Zeit beim Autofahren, so fällt mir jetzt gerade so ein. Ne? Also da konntest du eigentlich auch im Prinzip nur sagen, mein Auto fährt 180 und dann konntest du sagen, mein Auto fährt 190 irgendwie, ne? Oder beschleunigt von 0 auf 100 in Sekunden oder Minuten. Nein, aber genau, Ente. Das war so das Einzige. Und jetzt, seitdem man die ganzen Verbrauchswerte irgendwie beim Auto auslesen kann, beim Fahren sieht man ja, wie viel Sprit das Ding verbraucht, wenn man ein halbwegs modernes Auto hat. Gibt es auch Leute, die das miteinander vergleichen, wie wenig Sprit sie sozusagen auf 100 Kilometer verbrauchen. Ne? Das scheint jetzt irgendwie so ein bisschen in uns zu sein, da irgendwie so einen Wettbewerb draus zu machen aus allen möglichen Metriken. Ja, vielleicht wäre es dann auch so, wenn man sagt, okay, ich kann besonders sanft laufen oder so. Also mir fällt immer nur dieser Begriff sanft ein, um dieses Wort Impact zu übersetzen. Okay. Zurück nochmal zu mir. Mein Ziel ist ja, einen besonders effizienten Laufstil zu entwickeln. Und weil ich einfach glaube, dass wenn man eben effizient läuft oder auch, ich sage jetzt nochmal dieses Wort, sanft läuft, dass man dann eben relativ wenig seinem Körper beim Laufen schadet. Was würdet ihr mir jetzt, oder ich frage euch vielleicht einzeln, was würdest du mir, Hannes, empfehlen? Wie sollte ich das jetzt mit so einem zusätzlichen Sensor angehen? Oder lohnt das gar nicht, jetzt so einen zusätzlichen Sensor dafür zu nutzen?
Also mit so einem RunScribe, ich erwähne ihn jetzt häufig, weil ich ihn eben selbst nutze und was wir vorhin aufgelistet hatten, welche es da gibt. Ich glaube, es gibt noch deutlich mehr, aber es ist jetzt schon in der Thematik vielleicht einer der prägendsten. Mit dem kann man das durchaus auswerten, diese Impact- und Bremskräfte. Ich schenke dem bisher relativ wenig Beachtung bei den Auswertungen. Aber das wäre eine Möglichkeit, das Ganze ja auszuwerten und zu analysieren.
Und den würdest du bevorzugen gegenüber den anderen Sachen? Also ja, Garmin Brustgurt war ja noch oder Stride oder der Zwiftpod, das kann ich dann nur auf dem Handy auswerten und eben nicht mehr in Runalyze, okay, aber ist ja auch eine Auswertung vielleicht, weiß ich nicht.
Also den Garmin Brustgurt würde ich gewissermaßen eigentlich immer empfehlen, wenn man eine Garmin-Uhr hat, weil er halt relativ preiswert im Vergleich zu solchen anderen Sensoren ist und auch schon einiges mehr bietet. Da gibt es dann zum Beispiel die Bodenkontaktzeit, die sich ja gewissermaßen zwar aus Schrittfrequenz und Geschwindigkeit ergibt, aber ja irgendwie auch so ein bisschen in die Richtung sanftes Laufen einen Eindruck geben kann. Und eben auch die Balance links-rechts, was jetzt weniger auf das sanfte Laufen, aber vielleicht auf das gesunde Laufen abzielt, ob man eben einigermaßen gleichmäßig läuft. Sagt man, das könnte man vielleicht verwenden, um zu schauen, reicht mir das schon, um das einschätzen zu können? Und wenn einem das noch nicht reicht und man mehr haben möchte, dann wäre so ein RunScribe sinnvoll. Mit der Einschränkung, dass er jetzt eben leider deutlich teurer geworden ist.
Michael?
Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Also Garmin Pulsecode, wenn man den irgendwie mit einem Bundle dazu bekommt, wenn man sich eine Garmin-Uhr kauft, würde ich den auf jeden Fall immer mitnehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall und gerade auch gibt schon diese Balance, die man da sieht, die der Pulsgurt von Garmin auch messen kann, ist ja schon ein Gesundheitsfaktor. Wobei ich würde sagen, ja, dieses Vorderfußlaufen, das ist eigentlich so diesen Wert, der mich denn noch wirklich interessiert. Gerade wenn jetzt bei dir mit dem Barfußlaufen, würde ich sagen, das ist einer der interessantesten Werte dafür. Und dann würde ich mir natürlich schon so einen Runstruck kaufen. Wiederum, ich hätte den tatsächlich jetzt nicht mehr gekauft, wenn er so teuer ist. Das ist einfach ein Preis mittlerweile. Also uns tat es, glaube ich, damals schon weh. Den gab es im Zweierbundle, deshalb haben wir uns den gegönnt. Und weil wir einfach auch diese Daten interessant fanden, wo man auch noch nicht genau wusste, ja, was macht man jetzt damit. Also ja, auf jeden Fall mit Garmin Pulsgurt kann man auf jeden Fall starten. Das ist eine gute Idee. Und wenn man sich noch mehr drin interessiert, kann man dann auch den Runstrap kaufen. Was mir gerade eingefallen ist, der Runstrap unterstützt ja auch Running Power. Das mag ja auch für einige interessant sein, weil er ersetzt ja quasi, oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er sich im Vergleich zu Stride hält, wie gut die Werte sind oder wie ähnlich die Werte sind. Das kann ja auch noch so ein Wert sein, der für einige interessant ist, ja, der beim Laufen helfen kann.
Also für mein zweites Ziel, um, ja, weiß ich nicht, das objektiver zu machen, dass das Barfußlaufen bei mir zumindest, und man könnte es ja dann auch mit anderen Leuten machen, ein sanfteres Laufen ist, als wenn ich das mit Schuhen mache oder mit Sandalen. Dazu, also um sagen wir mal, objektive Daten zu liefern und nicht dieses subjektive Gefühl, dafür ist jetzt nach dem, was ihr erklärt habt, auf jeden Fall ja dann der Runscribe das Mittel der Wahl. Also wenn ich Leute beeindrucken wollte mit Daten, dann wäre das wahrscheinlich auch der Punkt, die Befestigungsmöglichkeiten am Fuß sind so ein bisschen schwierig, glaube ich. Also.
Ja, da gibt's glaube ich extra solche, für ein Stride gibt's das auf jeden Fall. Das habe ich gerade in irgendwie so einer Community gesehen, dass man, sage ich mal, so ein Gummi, sag ich mal, um seinen Fuß rum packt und man da gibt's extra zu kaufen dafür mittlerweile, dass man da seinen Pod reinschiebt. Die werden dann auch für Runstripe passen, ob für Stride oder Runstripe, von der Form her macht das keinen großen Unterschied.
Aha, okay.
Da gibt es da irgendwas zu kaufen, auf jeden Fall für.
Also sind ja Leute auch schon auf die Idee gekommen, ne? Das Barfußlaufen.
Definitiv.
Habe ich noch gar nicht irgendwie nachgegoogelt oder so.
Also wirklich zur Analyse, gerade in deinem Fall, da, wofür du dich interessierst und fürs Barfußlaufen wäre das Ding perfekt, würde ich sagen.
Welches
Ding? Der Runstrap, pardon. Okay. ja, weil du einfach die meisten Werte rausziehen kannst, um ja auch Leute zu beeindrucken oder aufzuzeigen, ja, warum ist das Barfußlaufen auch mal hin und wieder, also ich würde tatsächlich nicht immer barfuß laufen, aber warum das Barfußlaufen grundsätzlich auch mal gesund ist, zwischendurch zu machen und was für ein Unterschied das eigentlich ist zum Laufen mit Schuh.
Also es kann ja immer noch sein, dass ich falsch liege, ne? Also das will ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, es kann sein, dass da rauskommt, es ist nicht so, ja. Wenn ich mit dem Schuh laufe, kommen genauso sanfte Werte raus, als wenn ich barfuß laufe. Und ich habe die Werte ja noch nicht. Also ist einfach ja im Moment nur mein Gefühl. Okay, ja. Das sind ja auf jeden Fall, ich habe also noch nicht so viele Leute getroffen, die mehrere von diesen Sensoren schon benutzt haben. Und ihr habt ja immerhin schon drei, nämlich den Brustgurt, Runscribe und Stride benutzt. Das macht auch Sinn, weil ihr sie ja auch auswerten wollt. Und ihr seid dann auf jeden Fall da ja kompetente Berater. Und das hilft mir auf jeden Fall jetzt, da nochmal drüber nachzudenken. Wobei der Runscribe ja wirklich schmerzhaft teuer ist. Und ja, aber dann auch eben diese günstige Alternative, die ich jetzt auch so ein bisschen angeguckt hatte mit diesem Swift-Pod, wo ich so dachte, aber gut, wenn ich es dann irgendwie auf dem Handy irgendeinen doofen Wert habe, mit dem ich sonst nichts anfangen kann, ist dann auch, bringt ja auch dann nichts irgendwie, das ist auch rausgeschmissenes Geld.
Ja.
Okay. Ich habe ja jetzt ein paar Sachen schon gefragt. Habe ich noch irgendwas vergessen, wo ihr sagen würdet, da sollte ich noch mal drauf achten, was ich bisher aber noch nicht gefragt habe, Michael?
Fällt mir gerade nichts mehr ein. Also so die Themen, die du uns so ein bisschen vorbereitet hast, haben wir, glaube ich, alle durchgesprochen.
Okay, Hannes, hast du noch was, auch wenn wir es nicht durchgesprochen hätten, worauf ich achten sollte, aber noch nicht erwähnt.
Habe ich jetzt gerade keine Einsprüche mehr.
Okay, ein Punkt fällt mir jetzt gerade noch selber ein, nämlich diese Müdigkeit. Ihr habt noch so ein Monotonie. Ihr habt diesen Monotoniewert bei Runalyze drin. Der zeigt ja, glaube ich, an, wenn ich quasi immer dasselbe mache. Und wenn ich immer dasselbe mache, belaste ich natürlich den Körper auch immer gleich, mutmaßlich. Und das ist ja vielleicht auch ein Faktor für Verletzungen. Ist das so? Seht ihr das so?
Ja. Also den haben wir auch von Fellrunner, hattest du vorhin schon erwähnt, von dort übernommen. Wenn er komplett korrekt berechnet ist, würde er genau, wie du sagst, das aufzeigen. Wenn man ständig das Gleiche tut, ist es gefährlich. Er hat natürlich bei uns jetzt wieder das Problem, dass er auf allen Sportarten basiert und dass er quasi die Tagessumme an den Trainingsbelastungen berücksichtigt. Das heißt, wenn ich jetzt morgens gemütlich laufen war und abends intensiv und am anderen Tag die vom Wert her gleiche Trainingsbelastung durch Schwimmen und Radfahren erreicht habe, dann schlägt der Wert aus und sagt, deine tägliche Belastung war in den letzten Tagen immer gleich, obwohl man eigentlich vielleicht ein ganz variables Programm gemacht hat. Das kann der Wert bisher bei uns nicht vernünftig erfassen. Wenn man aber in erster Linie läuft, dann sagt er schon ein bisschen was aus.
Okay. Ja, gut, okay. Ich habe jetzt nichts mehr, ihr habt nichts mehr. Dann einfach nochmal die Hörer, die jetzt zum ersten Mal von Runalyze gehört haben, was müssten die jetzt tun, um Runalyze mal auszuprobieren? Macht mal einen Werbeblock.
Dann fange ich einfach mal an mit ein, zwei Sätzen. Vorab gesagt, es gibt noch keine App. Wir wünschten, sie gäbe es schon, aber wir probieren jetzt warum, aber wir können einfach noch nichts versprechen dorthin. Ist eine Web-Applikation unter runalyze.com, runalyze.com. Wir haben schon diverse Tipper kennengelernt. Kann man sich einfach registrieren, ist mehrsprachig verfügbar. Man kann sich bei Facebook oder Google einloggen. Ihr könnt eure Garmin-Uhren damit automatisch synchronisieren. Mittlerweile auch Polar. Fitbit ist jetzt mit drin und ganz neu Suunto mit der Suunto-App, nicht MoveScout, ganz wichtig. Und ja, ihr könnt euch einfach registrieren. Ihr könnt auch bei Garmin und Polar eure ganze Historie importieren lassen. Wenn das nicht funktioniert, schreibt uns einfach nochmal an oder lest die Hilfeartikel dazu durch, damit ihr auch dann wirklich eine richtige Langzeitanalyse haben könnt. Und ja, bei Fragen gerne auch in der Runalyze Facebook-Community könnt ihr gerne Fragen stellen. Das hilft ungemein, weil auch andere Nutzer euch helfen können und wir als Freizeitbeschäftigung da nicht immer von Supportanfragen überwältigt werden. Oder auch gerne im Forum unter forum.runalyze.com Fragen stellen. Wir sind da eigentlich, stehen euch immer zur Seite, wenn ihr Fragen habt. Und ja, Hannes, hast du dem noch was zuzufügen?
Du hattest, glaube ich, gerade eben gesagt, du würdest mit zwei, drei Sätzen oder so einsteigen. Ne? Ich glaube, das waren jetzt ein paar mehr.
Pardon.
Nee, viel mehr habe ich da eigentlich nicht hinzuzufügen. Also registriert euch und schaut einfach mal rein. Nehmt euch ein bisschen Zeit, das Ganze kennenzulernen und euch zurechtzufinden. Es sieht vielleicht ein bisschen anders aus als die klassischen Plattformen, die man kennt. Man ist vielleicht erstmal ein bisschen überrascht, aber ich glaube, mit der Zeit merkt man dann doch, dass die Ansichten, wie sie da sind, sehr praktisch sind und dass man viele Daten sieht, aus denen man auch viel ziehen kann.
Genau, die erste Ansicht kann einen wirklich etwas erschlagen, das hören wir öfter, aber viele sagen auch dann nach einer Woche, okay, ja, macht Sinn, das so anzuzeigen, aber im ersten Moment ist es wirklich erschlagend, weil man einfach, man kann viel konfigurieren, man kann die ganzen Sportarten konfigurieren, man kann auch eigene Sportarten anlegen. Also wir haben keine richtig vordefinierten Sportarten. Zwar Laufen, Rennen, Fahren, Schwimmen sind grundsätzlich mit dabei und wir haben auch, sag ich mal, solche Vorlagen für bestimmte Sportarten. Man kann Trainingstypen je Sportart anlegen, man kann das Equipment pflegen, man kann die Ansichten sich eigentlich frei konfigurieren und man kann sich einfach sehr viele Werte aus allen Sachen ziehen. Und ja, entdeckt Runalyze, klickt euch durch, nutzt die Hilfeseite, um den ersten Einstieg in Runalyze zu finden. Und
ja, ich kann es also auch nur betonen, dass Runalyze wirklich ein tolles Produkt ist und ich euch auch nochmal herzlich dafür danke, dass ihr da so viel Herzblut, Zeit und vermutlich auch Geld reinsteckt, dass es da ist und dass man sich auch ansonsten ja nicht drum kümmern muss. Man muss ja nichts dafür tun, dass die Daten da reinkommen und ausgewertet werden. Und man kriegt da auch eine auch sehr gute Prognose, welche Zielzeiten man auf den üblichen Laufdistanzen, Langdistanzen laufen wird. Also es ist wirklich harmlos. Ihr fragt, glaube ich, maximal nach der E-Mail-Adresse. Die sollte schon stimmen. Ansonsten muss man eigentlich nichts angeben, nicht die Schuhgröße oder die Lieblingsschokomarke oder sonst was. Sehr harmlos, was man da an Daten eingeben muss.
Und nochmal aufs Thema Datenschutz zu kommen, wenn ihr euren Account löscht, dann sind die Daten auch wirklich gelöscht.
Okay, das ist nochmal gut zu wissen, ja. Ja, lieber Hannes, lieber Michael, herzlichen Dank, dass ihr mich so gut beraten habt, wie ich an der Stelle weitermachen kann und wie ich die Daten, die schon da sind, auch nutzen kann. Herzlichen Dank, dass ihr am Podcast teilgenommen habt und habt einen schönen Abend und bis bald.
Jo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Sehr gern. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Das war doch super interessant und ich denke, jeder konnte ein bisschen was für sich mitnehmen und schaut da mal rein. Es ist wirklich nicht aufwendig, da mal ein bisschen einzusteigen und bringt aber natürlich was, um dann die Daten nutzen zu können und vielleicht auch Überlastungsverletzungen oder ähnliches erkennen zu können. Auf geht's zur Rubrik, was is it, wat nu?
Wie is it, wat nu?
Ja, wie is it, wat nu? Da geht es um mich. Wie ihr als regelmäßige Zuhörer meines Podcasts wisst, plage ich mich seit geraumer Zeit mit so einer ganz leichten Plantarfasziitis, einer Entzündung unter dem Fuß oder einer Störung, wie auch immer. Und das schränkt mich nicht besonders ein, ist eine langwierige Sache, dauert, wenn man im Internet rumgoogelt, so etwa 12 Monate, bis es wieder weg ist. Und ich hatte den Eindruck, jetzt ist es bald weg. Und war auch schon ganz happy, hatte gedacht, Mensch, das kannst du im Podcast erzählen, ist weg, ja. Ich habe ja diese Fußhebeübungen gemacht, um das wegzukriegen, habe ja bei jedem Treppengang irgendwie versucht, das irgendwie einzubauen, ein paar Mal so den Fuß zu heben und war guten Mutes, dass das nun weggeht. Und es war auch so, ich habe da nichts mehr gespürt und auch morgens war nichts mehr zu merken. Und dann habe ich am Montag mal ein Intervalltraining eingestreut und seitdem merke ich meine Plantarfaszie wieder. Und ja, das ist die Erkenntnis, wenn du es dann übertreibst, ist es dann doch wieder da. Gut, also ich mache da jetzt weiter mit diesem Fersenheben und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Nächstes Thema, ich laufe wieder lang. Also für meinen Geschmack zumindest lang. Ich habe jetzt ein paar längere Läufe gemacht, die so 1,5 Stunden etwa waren. Vielleicht auch mal bis zu einer 1,75 Stunde. Das kann ich nicht barfuß machen, sondern ich habe dazu Minimalschuhe angezogen. Ich habe von Vivo Barefoot sehr dünne Schuhe, die man dafür nutzen kann. Ich bin auch eine längere Strecke mal in Sandalen gelaufen, den Winter Five Trails Stop 3 zum Beispiel, den bin ich im Galgenfan dann in Luna-Sandalen gelaufen, aber da merkt man dann halt auch, dass man das mit den Sandalen länger nicht gemacht hat und das war dann doch irgendwie auch ein bisschen unangenehm am Fuß und ich war froh, dass ich die letzten 3 Kilometer dann barfuß laufen konnte. Mit den Vivo Barefoot Schuhen geht das schon ein bisschen einfacher und ich habe den Eindruck, dass ich damit auch besser laufe als mit den Luna-Sandalen. Beim Blick auf eure Wetter-App habt ihr es vielleicht schon festgestellt. Es sind frühlingshafte Temperaturen und das bedeutet, wir können draußen auch wieder leichter barfuß laufen. Das ist natürlich wunderbar und mache ich jetzt auch ab und zu immer wieder. Das heißt, ich habe es ausprobiert mit relativ kurzen Strecken und das aber jetzt schon auch wieder so auf 5 Kilometer ungefähr gesteigert. Das funktioniert wieder. Ich bin sehr begeistert, obwohl ich ja bestimmt 1,5, 2 Monate nicht wirklich barfuß laufen konnte, wegen Streusalz oder Split oder wegen es ist wirklich Schnee und kalt. Ja, man kommt schneller wieder rein, als man denkt und es macht auch weiterhin viel Spaß, macht besonders viel Spaß auf Waldböden, wo es schön matschig ist. Das ist so das Kindheitsgefühl, aber auch auf der Straße, wo es dann ja den Laufstil nochmal deutlich stärker beeinflusst als auf weichen Böden, hab ich da Spaß dran und ist echt das Unkomplizierteste. Ja. Also barfuß laufen, ihr könnt wieder anfangen oder ihr könnt einsteigen und dazu passt das Folgende, nämlich der 5. Mai. Der 5. Mai ist der International Barefoot Running Day und es wird in NRW ein International Barefoot Running Day geben und zwar in Düsseldorf unter dem Stichwort Barfußlaufen ausprobieren. Wenn ihr also Informationen dazu haben wollt, dann abonniert bitte die Rennsandale Facebook-Fanseite und ihr bekommt die Informationen dann automatisch. Da werden wir in Kürze eine Veranstaltung einstellen. Es wird auch kostenfrei sein und da könnt ihr dann zusammen unter anderem mit mir und wahrscheinlich auch einigen anderen Barfußlaufen einfach mal ausprobieren auf einer ungefährlichen Strecke und da freue ich mich schon drauf. Da wird es ein bisschen Informationen rund ums Barfußlaufen geben. Warum sollte man das machen? Warum sollte man es vielleicht doch nicht machen? Und das wird eine schöne Sache. Da gibt es aber sicherlich auch in Zukunft noch ein bisschen Informationen hier im Podcast. Ich bin mit meinen Themen für heute durch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und lauft sauber.